100 MA 12 vom 28.12.2007. Turnaround Management mit Christian Satzwein. Hallo Christian.
Hey, hallo Frank.
Ja, magst du dich einfach mal vorstellen? Wer bist du?
Ja, ich bin Geschäftsführer der Satzwein IT Management GmbH. Ich mache seit vielen Jahren Turnaround Management und Projektmanagement Dienstleistungen, auch agiles Projektmanagement. Und das ist im Grunde ja auch sind die Pfeiler der Firma. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, das Ganze noch weiter zu professionalisieren, haben eine GmbH daraus gemacht und bewegen uns eben einmal im Management von Großprojekten, bewegen uns im Turnaround-Management von IT-Projekten und bieten agiles Projektmanagement an und auch noch weitere Schulungsdienstleistungen oder andere Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement. Also totale Fokussierung auf das Thema Projektmanagement. Und die Erfahrungen im Bereich Turnaround-Management, die haben wir genutzt, um ja Ende dieses Jahres ein Buch herauszugeben. Und das Buch beleuchtet ganz unterschiedliche Aspekte. Einmal Prozesssachen, wirtschaftliche Themen, rechtliche Themen oder auch das Managen von Atmosphären in Krisenprojekten, was auch ein Bereich ist, den ich für extrem wichtig halte, der vielleicht jetzt heute auch im Gespräch noch ein bisschen beleuchtet wird. Und ja, dieses Buch ist etwas, was eben in dieser Breite sonst, denke ich, auf dem Markt vorher noch nicht da war.
Ja, das Thema ist ja neu für die IT.
Ja.
Dann kommen wir nochmal zum Thema. Was ist denn Turnaround Management?
Ja, Turnaround Management ist eigentlich ein Begriff, der aus der Betriebswirtschaftslehre kommt oder aus dem Bereich eben. Und im Grunde geht es da um die Sanierung von großen Unternehmen. Mhm. Und meistens handelt es sich bei Unternehmen um Liquiditätskrisen oder Absatzkrisen, ja. Irgendwelche Probleme, die diese Unternehmen haben und die das Unternehmen in seinem Bestand gefährden. Und wir haben nun diesen Begriff genommen, eben für große Projekte, die in Schieflagen sind und die in Krisen sind und sagen eben, wir bieten eine Projektmanagement-Dienstleistung an, die diese Projekte wieder in vernünftiges Fahrwasser bringt. Also Krisenprojekte im Grunde wieder hinzubringen, wieder in einen Zustand zu versetzen, dass das Projekt entweder vernünftig abgeschlossen werden kann mit einem vernünftigen Ergebnis oder eben vernünftig sogar weitergeführt werden kann von dem Unternehmen selbst. Und sehr, sehr häufig handelt es sich eben ja um richtig große Projekte, wo im Grunde sich der Kreis wieder schließt. Ein Scheitern solch eines Projektes führt dann letztendlich oder kann dazu führen, dass ein Unternehmen auch daran scheitert, wenn dieses Projekt in Anführungsstrichen eingeht.
Ja.
Ja, das ist im Grunde der Bereich, mit dem wir uns da wesentlich beschäftigen.
Wie hebt sich denn das Vorgehen ab von dem klassischen oder auch agilen Projektmanagement?
Was sind die Unterschiede? Ich definiere eben Projektmanagement eben immer in 3 Bereichen. Da gibt es zum einen so das Engineering-Wissen. Das ist zum Beispiel Wissen, wenn man ein Halbleiterprojekt macht, dass man sich gut mit Halbleitern oder mit FPGAs auskennt. Wenn man ein Internet-Banking-Projekt macht, dass man sich dann mit Security-Sachen auskennt, dass man sich mit der Programmierung auskennt, mit den Sachen, die architektonisch relevant sind, die testmäßig relevant sind. Und das Wissen nenne ich Engineering-Wissen. Und das ist meistens in den Unternehmen ja sehr, sehr stark vorhanden. Mhm. Da braucht man sich nicht drum kümmern. Der zweite Bereich ist, den man beim Projektmanagement beachten muss, ist wesentlich der Bereich Prozesse. Mhm. Und da gibt es ja einmal diese ganzen Standardisierungsversuche von der GPM, von der PMI, die eben Prozesse richtig in Handbüchern vorschlagen, wo man sich richtig drum kümmert. Im Grunde ist auch agiles Projektmanagement, wenn man sich das in seiner Reinkultur anguckt, eine sehr prozesslastige Geschichte, also da kümmert man sich wesentlich um die Prozesse und sagt, der Prozess ist eben ein iterativer Prozess, man hat die und die Meetings und die Festlegungen. So, und ich behaupte nun, dass es sowohl in ganz großen Projekten als auch eben in Krisenprojekten auf einen dritten Pfeiler ganz, ganz wesentlich ankommt. Und diesen Bereich, den nennen wir eben die Führungsebene. Mhm. Das bedeutet eben das ganze Auftreten, wie ein Projektmanager dort auftritt, wie er eben in komplexen Situationen es schafft, Situationen wieder zu ändern, Situationen zu erkennen, wie er die Leute mitführt, wie er motiviert, wie er auch negative Atmosphären, wir nennen das dann Toxic Handling, das ist auch ein Fachbegriff, mhm. negative Atmosphären aufsaugt, die Leute mitnimmt und wieder zum Positiven wendet. Das ist eben Führung und ganz wesentlich dabei ist eben, dass man den Leuten, und das können sehr, sehr viele Leute in solchen Projekten sein, eben wieder eine Vision gibt, wo sie wieder anfangen anzupacken. Und eben viel entscheidender als diese Prozessebene, das ist alles Handwerkszeit, viel entscheidender als die Engineering-Ebene, das ist die Ebene, da kennt sich das Unternehmen sowieso aus, sonst würde es nicht überleben können, ist eben genau diese Führungsebene. Und das ist etwas, was wir von außen in solche Unternehmen und in solche Projekte hineinbringen. So, und ich hatte gerade eben auch den Begriff Atmosphären schon angesprochen. Das ist von uns eben auch in der Firma ein Forschungsbereich, wo wir eben gucken, wie macht man das, wie können sich Menschen verhalten, welche Rituale gibt es, mit denen man Atmosphären verändern kann. Und ja, alles, was wir darüber forschen und lernen, wenden wir dann auch direkt praktisch in den Projekten an. Und ich denke eben, ein wesentlicher Erfolg ist genau dieses Führungsverhalten. Und auch bei den Leuten, die wir jetzt in unserer Firma angestellt haben, ist eben eine wesentliche Einstellungsvoraussetzung eben dieser menschliche Aspekt, der eben zu solch einer Art von Führung befähigt. Und ich sage eben immer, man muss einfach krisenresistent sein, man muss negative Gefühle absorbieren können, man muss selbst immer wieder es schaffen, sich zu motivieren und dann auch die Leute zu motivieren. Und man darf im Grunde niemals das, was man sich sonst so vorstellt unter Krisenmanagement, hartes Management anwenden, eben auf die Leute einprügeln etc., das halte ich für den komplett falschen Weg. Mhm. Der mag vielleicht ein, zwei Wochen oder einen Monat funktionieren, aber er wird nie dazu führen, dass sich so ein Projekt restauriert oder ein Unternehmen auch restauriert an dem Projekt.
Ja, eigentlich brauchen wir ja gar nicht, dass die Projekte überhaupt in die Schieflage kommen. Bei Toyota, das finde ich an dem Toyota Production System so interessant, Toyota arbeitet eigentlich nach dem Prinzip, die inszenieren eigentlich so eine Dauerkrise. Die sind eigentlich ja dauernd dabei, dass sie ihre Prozesse optimieren und dass jeder die Produktlinie da stoppen kann und so weiter. Würdest du sagen, dass eigentlich wollen wir das doch als Aktivität schon haben? Das soll eigentlich nicht erst losgetreten werden, wenn es sowieso schon zu spät ist, also diese Feuerwehrrolle, die dann ja auch viele von uns Consultants spielen.
Ja, also ich denke, das ist wirklich auch eine Geschichte, wo man sagen kann, dass man aus diesen Krisen sehr stark lernen kann, wie man eigentlich auch Krisen vermeiden kann. Mhm. Und häufig ist es meiner Ansicht nach so, dass eben Projekte in Krisen geraten, weil man sich zu sehr auf diese Ebene 2, die ich vorhin geschildert habe, zu sehr auf die Prozesse verlässt und zu wenig an diesen Führungsfähigkeiten der Menschen arbeitet. Also zu wenig auch schwache Signale wahrnimmt, zu wenig mit den Menschen spricht, zu wenig aufnimmt, was aus einer Gruppe von Menschen auch kommt. Also auch dafür braucht man Gespür, auch das muss man lernen, dass man, ich nenne mal nur ein Beispiel, bei einem 140-Mann-Projekt eben das Feeling der Gruppe aufnimmt. Und auch dafür muss man einen Raum schaffen und diese Fähigkeiten, wenn man die nicht hat, wenn sich alles in kleine Ecken zurückzieht, dann hat man quasi keine Sensoren mehr, mit denen man solche Dinge wahrnehmen kann. Und die gleichen Sensoren, die ich dann einbringe, um das Projekt wieder rauszubringen, die kann man natürlich auch vorher einsetzen. Mhm. Und meiner Ansicht nach verlässt man sich fahrlässigerweise eigentlich zu sehr darauf, dass eben alles nach Standard funktioniert. Dass man eben mit einem großen Prozessumfeld, mit standardisierten Geschichten bezüglich der Prozesse oder auch der Vorgehensweisen, dass man meint, Krisen ausblenden zu können. Mhm. So, und ich glaube, richtig ist es, wenn man sagt, in komplexen Projekten sind, wie du es gesagt hast, bei Toyota, krisennormal. Man müsste im Grunde das wirklich umdrehen und sagen, Krisen sind normal. Was tue ich, um diese Krise jetzt nicht weiter eskalieren zu lassen? Mhm. Wenn man mit dieser Einstellung herangehen würde, würde man sich auch nicht mehr permanent auf den Standard verlassen, sondern den Standard ständig überprüfen. Und genau das ist es eigentlich, was eben in Turnaround-Projekten auch entscheidend ist. Man wirft dort, man versucht dort bestimmte Muster zu etablieren, bestimmte Vorgehensweisen. Die sind natürlich nach einem gewissen groben Raster auch Standard, aber es ist mehr ein Metaframe, den man einsetzt. Und mit diesem Metaframe verlässt man sich aber nicht darauf, dass das, was man gerade einsetzt, auch funktioniert, sondern man überprüft ständig, zyklisch, in sehr, sehr kurzen Lernkreisläufen im Grunde, funktioniert das Ganze. Mhm. Und natürlich kann man das auch oder sollte man gerade bei großen Projekten, die eine herausragende Bedeutung für ein Unternehmen haben, sollte man das auch in normalen Projekten einsetzen. Aber im Moment, denke ich, ist der Markt dafür scheinbar noch nicht so groß, noch nicht so da, sowohl von der Anbieterseite. Es gibt relativ wenig Leute, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Es gibt relativ wenig Literatur auch darüber. Und es gibt auch auf der Nachfrageseite viele Menschen, die sich scheinbar noch irgendwie schämen, ja, so eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, und darauf basiert ja auch unser Geschäftsmodell, dass sich das in den nächsten Jahren dramatisch ändern wird,
ja,
weil die Komplexität der Projekte permanent zunimmt,
ja,
und dieses Krisenphänomen akzeptieren wird. Man wird akzeptieren, dass es normal ist und dass es nicht an einem selber liegt, dass eine Krise auftritt.
Du kommst hier eigentlich auch aus dem Hintergrund, du hast dich sehr lange mit dem Systemdenken, System Thinking und so weiter beschäftigt, bist ein großer Fan von dem vernetzten Denken. Welche Rolle spielt das dabei?
Also eine zentrale Rolle beim Turnaround-Management ist wirklich vernetztes Denken, dass man immer wieder schaut, wie bedingen Dinge einander. Und da ist auch der zentrale Begriff der Komplexität zu nennen. Und immer wieder begegnet mir am Anfang, wenn ich so ein Projekt auch anfange, die Aussage, naja, das war ein bisschen komplex für uns und das hat sich viel zu schnell verändert, entweder technische Veränderungen oder Anforderungsveränderungen. Also auch für die Leute scheint der Begriff der Komplexität eine große Rolle zu spielen. Und für mich spielt das auch in der theoretischen Setzung von dem ganzen Thema die absolut zentrale Rolle, dieser Begriff der Komplexität. Und für mich ist ja leitend in dem ganzen Bereich der Satz aus der Kybernetik, der eben ja aussagt, dass es eine Komplexität des Problems gibt und eine Komplexität der entsprechenden Lösung, die das Problem denn löst. So, und dieser Satz, der sagt eben aus, dass die Komplexität der Lösung mindestens genauso groß sein muss wie die Komplexität des Problems. Mhm. So, und das ist ein Missverständnis, das mir eben in vielen normalen Projekten oder auch in Turnaround-Projekten begegnet, wo eben dieser sich fast schon im Alltagsgebrauch der Menschen hineingebrachte Begriff der Reduktion von Komplexität missverstanden wird. Also viele denken dann, dass sie mit möglichst einfachen Regeln, mit möglichst vielen einfachen Dingen aus diesem Problem wieder herauskommen. Und dieser Satz, der besagt ja nun das Gegenteil. Mhm. Und genauso handle ich dann eben auch in Turnaround-Situationen, dass ich eben versuche, eine ausreichende Komplexität der Lösung zu erzeugen. Und das schafft man, indem man eben Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften aus unterschiedlichen Abteilungen zum Beispiel zusammenbringt, in Meetings, in Lernkreisläufen, die bestimmte Themen behandeln, zusammenbringt und eben die Anzahl der Kommunikation und die Anzahl der Überprüfungen dessen, was herauskommt, deutlich erhöht und eben so weit erhöht, theoretisch gesprochen, dass sie so weit ausreicht, um dann tatsächlich auch das Problem zu lösen, dass die Komplexität der Lösung deutlich höher ist als die Komplexität des Problems. und eben Vereinfachungen, die man sich dann denkt, eben auch aus diesem normalen Prozessdenken kommt, dass man sagt, ich brauche einfach nur diesen Prozess einhalten, das funktioniert nicht. Also ich möchte da noch eine andere theoretische Einlage vielleicht bieten. Man kann im Grunde komplexe Situationen in vier unterschiedliche Bereiche einteilen. Es gibt ganz einfache Komplexität, dass eine Ursache oder ein Problem direkt einer Wirkung zuzuordnen. Das sind einfache Zusammenhänge. Dann gibt es komplizierte Zusammenhänge, wo es für ein Problem vielleicht mehrere Lösungen gibt. Und da kann es sein, eben, dass in einem Unternehmen sich Leute darüber nicht einig sind. Einige sehen bestimmte Lösungen nicht, andere sind sich nicht einig. Und diese Sachen kann man eben durch normales Projektmanagement, sag ich einfach mal, und normale Prozesse abbilden und lösen. So, dann gibt es eine dritte Gruppe, die man dann komplexe Situationen nennt. Und diese Situationen sind so, dass man dort überhaupt nicht mehr sicher sein kann, welche Möglichkeiten gibt es und wo Ursache und Wirkung nicht mehr direkt abbildbar sind. Mhm. Und solche Situationen liegen eben auch in Turnaround-Situationen vor, mindestens solche. Mhm. Und das Handeln des Managers ist in dem Fall dort viel, viel entscheidender. Das bedeutet, genau seine Führungsfähigkeit und sein Handeln, sein Vorangehen ist dann das, was für die Leute das Problem vereinfacht. Es ist dann wirklich ein Wirrwarr von Situationen tritt dort auf, und das ist nicht mehr lösbar durch einfache Handlungsanweisungen, weil das Problem einfach zu komplex ist. Mhm. Und es ist nur noch lösbar durch Erhöhung der Komplexität, aber eben an der richtigen Stelle, durch das Zusammenbringen und definierte Zusammenbringen von Leuten und durch eine Führungsfähigkeit, dass man die Leute auch atmosphärisch zur Ruhe bringt, dass man ihnen Halt gibt, dass man sagt, so, das ist das nächste kleine Teilziel, wenn wir das geschafft haben, dann ist es schon einen Schritt weiter. Mhm. Und das ist das, was eben da, wo wieder diese Atmosphären und die Führung reinkommt. So, und der vierte Bereich ist der chaotische Bereich. Auch solche Projektsituationen habe ich erlebt, wo eben absolut nichts mehr erkennbar ist, nicht mal mehr einfache Muster, wo man im Grunde gar nicht mehr weiß, wo man hingehen kann. Mhm. So, und in solchen Fällen hilft im Grunde nur noch wirklich ein Gefühl des Agieren des Turnaround-Managers, um wieder in die Stufe 3 komplexe Situationen zu kommen, wo dann wieder Muster erkennbar werden, mit denen man das Ganze lösen kann. So, und wie bei allen Dingen, die ich jetzt im Gespräch so vorgestellt habe, für mich wirklich absolut entscheidend ist die Persönlichkeit des Turnaround-Managers. Ich glaube, dass der unglaublich viel da bewirken kann und durch die Einflussnahme auf die Menschen. Hm. Und hängt alles theoretisch ab eben von dieser Begrifflichkeit Komplexität.
Gut, du hast es schon mehrfach erwähnt, Lernkreisläufe sind dir ganz, ganz wichtig, also Feedbacksysteme zu etablieren oder eben auszunutzen, um herauszufinden, in welchem Zustand sich das Projekt gerade befindet, ob Fortschritt gemacht wird und so weiter. Magst du da nochmal so ein bisschen erklären, was für dich die wichtigsten Punkte dabei sind? Kann man sich das vorstellen, dass bestimmte Aktivitäten im Vordergrund stehen oder
Also für mich, ich definiere einen Lernkreislauf eben im Grunde durch drei Schritte. Ich sage eben, einmal hat man so eine Analysephase, man hat dann eine Phase der Entscheidung, man hat unterschiedliche Optionen analysiert und hat dann eine Handlungsoption durch die Entscheidung erarbeitet und handelt dann. Und im nächsten Schritt schaut man dann wieder zyklisch, permanent, immer wieder in Kreisläufen, wie sich das Handeln auswirkt, analysiert wieder und so weiter und so weiter. So, und für mich entscheidend ist einmal bei Turnaround-Situationen, dass man total verkürzte Lernkreisläufe hat. Das heißt eben, die Iterationen müssen sehr, sehr kurz sein, manchmal sogar halbtäglich, wobei man eben immer beachten muss, dass auch dieses Hingucken, dieses genaue Analysieren auch immer wieder Zeit kostet. Das heißt, man muss das auch sorgfältig einsetzen. Man kennt Lernkreisläufe auch aus dem normalen Prozess denken, in puncto Agilität. Also Scrum ist nichts anderes als eben der Prozess des Lernkreislaufes einfach hingeschrieben. Deshalb finde ich diese Begrifflichkeit auch so genial dort im Scrum, wie das aufgebaut ist. So, und Lernkreisläufe in Turnaround-Situationen sind einmal kürzer, und es verschieben sich auch diese drei Bereiche des Entscheidens, Analysierens und Handelns. Ich habe vorhin von diesen unterschiedlichen Komplexitätsstufen gesprochen. In einer chaotischen Situation ist nur noch Handeln gefragt, nach einem Gefühl, wo man erstmal guckt, dass man wieder ein Muster erreicht. Bei ganz einfachen Situationen, um das im Pool mal anzugucken, braucht man den Lernkreislauf nur genau einmal durchlaufen, weil es ganz genau erkennbar ist, was gemacht werden muss. Man fast nichts entscheiden muss, weil es gibt nur eine Möglichkeit. In der zweiten Situation, bei den komplizierten Situationen, da wird man mehr in dieser Entscheidungsphase sein. Das heißt, die Stufen verschieben sich auch. Und in normalen, komplexen Situationen ist es eben so, dass viel mehr Wert auf Handeln gelegt werden muss. Und das ist das, was eben einem als Menschen, gerade wenn die Situation unsicher ist oder wenn es schwierig wird, widerstrebt. Auch da ist es, auch den ganzen Leuten im Projekt widerstrebt es, dann zu handeln. Mhm. Wobei das theoretisch dann wirklich das Einzige ist, was ihnen raushilft. Das heißt, eben dieses Leute zum Handeln zu bringen, ist absolut entscheidend, um aus einer Turnaround, aus einer Krisensituation herauszukommen. Und sich selbst auch dazu zu bringen, den Mut dann zu haben, dort mit loszugehen. Das ist eben eine Eigenschaft, die man dann im Laufe der Zeit entwickelt, weil man damit auch Erfolg hatte, schlicht und einfach, denke ich. So, aber wichtig ist eben, im Lernkreislauf, diese Ebenen verschieben sich. Also je komplexer die Situation, desto mehr Handlung. So kann man es eigentlich auf einen Nenner bringen.
Hm. Ja, fein. Interessiert mich jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen der chronologische Ablauf von einem Turnaround. Wie ändert sich deine Rolle? Wie geht das los und wie endet das Ganze für dich?
Also auch da biete ich witzigerweise dann ein Phasenmodell an, um das zu erklären. Also die erste Phase, die geht auch bei ganz großen Projekten im Grunde 3 Tage. Mhm. Da bitte ich dann darum, auch im vernetzten Denken wieder bleibend, Leute zu hören, die das Projekt total gut finden, Leute zu hören, die das Projekt richtig schlecht finden und die richtig Probleme damit haben. Aha. Leute zu finden von unten, also die Workers, Leute absolut aus der Führungsebene, aus dem Vorstand oder aus der Geschäftsführungsebene zu hören, und dann eben auch noch Kopplungen unterschiedlicher Ebenen von den Fachbereichen. Also da gucke ich mir einfach vernetzt an, welche Leute sind dort interessant, in dieser Weise, in dieser Aufteilung. So, in diesen 3 Tagen gucke ich mir zunächst erstmal an, ob ich überhaupt, ich als Person, eine Chance sehe. Und ob auch die Firma, die mich denn beauftragt, auch eine Chance sieht, dass ich derjenige sein könnte, der das Problem löst. Und stattfinden tut das Ganze in Form von pro Person 1,5-stündigen Interviews, wo ich versuche, wirklich möglichst viele an diesen 3 Tagen durchzuziehen, um mir ein Bild zu machen von dem Projekt. Die nächste Phase ist eine, die dann 10 bis 14 Tage dauert, wenn man dann gesagt hat, man will es miteinander versuchen, wo dann auch nochmal geprüft wird, macht das Projekt viel detaillierter, macht das überhaupt im Moment einen Sinn, und wo man eben guckt, welche Lernkreisläufe kann man aufbauen, was sind die entscheidenden groben Stellschrauben, wie kann man die Leute erreichen, gibt es Meetings, die man installieren kann, um die Leute wieder zu packen, was sind die größten Probleme, dass man denen auch analytisch mal einen Spiegel bieten kann. Und zum Abschluss dieser Phase ist dann meistens eine Präsentation auch vor dem ganzen Team, um eben transparent zu machen, was man eigentlich gesehen hat, um transparent zu machen, wie man weiter vorgehen möchte. Und nachdem man dort eben auch ein gemeinsames Ziel dann definiert hat, wo man erstmals sieht, hey Leute, das ist euer Problem und das könnte ein erstes Teilziel sein, um zu einem Gesamtziel zu kommen, da merkt man dann eben, dass man dann zupacken kann. Und im Grunde ist dann die dritte Phase nachdem man ein gemeinsames Ziel konstruiert hat, immer nur wieder ein zyklisches, permanentes Aufpassen, dass einem diese Situation nicht wieder entgleitet. Ja. Weil die Leute in dieser Phase, in der dritten, der längsten Phase, neigen dazu, eben so schnell wie möglich in alte etablierte Muster wieder zu verfallen. Und das gilt es da dann zu verhindern und eben auch in Lernkreislaufen zu überprüfen. Rutschen die da wieder rein? Was machen die da falsch? Oder gibt es sogar noch mehr Sachen, wo man dieses Ziel, das Gemeinsame, noch besser fassen kann? Das ist für mich auch ein Kernpunkt, den ich immer wieder gefunden habe in Turnaround-Projekten, dass egal wie groß das Projekt ist, auch bei 10, 15 Leuten Projekten, die Leute kein gemeinsames Verständnis vom Ziel haben. Und diese Konstruktion, dieses Austauschen über das gemeinsame Ziel, das steht am Anfang in der Phase 2 und wird aufrechterhalten in der Phase 3. Dann läuft das Projekt. Man hat das Gefühl, jetzt läuft es von allein. Die Leute, die das Unternehmen schafft es wieder selber. Und für mich ist dann das größte Ziel, eben eine Nachhaltigkeit in dem Sinne zu erreichen, dass es dann auch ohne mich läuft. Ja. Und das ist dann im Grunde die Phase 4, wo man dann vorbereitet, wieder herauszugehen und wo man dann letztendlich auch herausgeht. Und wichtig ist dabei eben, dass man das auch transparent ankündigt, dass man sagt, ich werde jetzt dann und dann gehen, wir bereiten das in dieser Weise vor. Und sehr häufig ist es, dass man dann eine andere Person aus dem Unternehmen herausgreift, aufbaut. Manchmal ist es der ehemalige Projektmanager, der was gelernt hat und der das jetzt in anderer Weise anpackt und der durch seine Arbeit in dieser Krisensituation auch wieder von den Leuten akzeptiert wird und von den Leuten wieder als Führungspersönlichkeit auch akzeptiert wird. Oder ist es eine andere Person, die man vorher vielleicht gar nicht so sehr gesehen hat, oder eine Gruppe von Leuten, die man etabliert. Wichtig ist auch dabei, eben wieder so eine Führungsstruktur aufzubauen. Also was man etabliert und nachhaltig hinbekommt, sind zum Beispiel Rituale, Meetingstrukturen, diese Lernkreisläufe, die Art vielleicht, wie Ziele definiert werden, die Art, wie Anforderungen definiert werden. Das sind strukturelle Sachen. Was dazukommen muss für Nachhaltigkeit, ist auch so ein bisschen das Führungsverhalten. Und das muss man dann projizieren auf die Leute. Und das ist die Phase 4. Und mir ist es bisher fast immer gelungen, eben auch in dieser Form dann Nachhaltigkeit zu erzeugen, dass eben ein paar der Strukturen oder ein paar der Dinge, wie ich Dinge angefasst habe im Projekt, dann in dem Unternehmen auch in weiteren Projekten überlebt haben. Das ist dann die größte Freude, wenn man das hinbekommt.
Ja, spannend. Oh. Die Projekte, wo die meisten Leute am liebsten weglaufen würden, du krempelst dir die Ärmel hoch und sagst, wo können wir anfangen?
Ja, ich habe das schon mal zu jemandem gesagt, der auch in so eine Situation dann mit reingekommen ist, der auch dann Angst hatte, und zu dem habe ich gesagt, im Grunde sind wir in einer Situation, in der wir nichts mehr verlieren können. Mhm. Schlechter als jetzt kann es nicht werden. Mhm. Und wir können nur durch unsere Erfahrung jetzt wieder das Ding zum Besseren wenden. Und letztendlich ist es dann in diesem Sinne eine relativ einfache Situation, weil man kann es wirklich nicht verschlechtern. Mhm. Man kann, wenn die Dinge gelingen gleich am Anfang, und es muss relativ schnell was sichtbar sein, dass etwas vorangeht, um die Leute auch wieder hinter einen zu bekommen, dann macht das im Grunde auch wirklich Freude. Aber es ist schon ein Job, also da gebe ich dir recht, der anstrengend ist. Gerade in diesen ersten Phasen, weil man eben sehr, sehr schnell wahrnehmen muss, was das Problem ist, mit sehr, sehr vielen Leuten Kontakt hat, auch zum Teil auch das Leid der Leute in einem Projekt wahrnimmt, und mit der Zeit lernt man eben auch mit solchen Sachen umzugehen, eben dieses Toxic Handling, dass es einen selber nicht mehr so angreift, wenn man das Leid der Leute wahrnimmt, sondern ihnen eher eben einen Weg zeigt, wie sie da wieder rauskommen. Und das ist für mich dann das Spannende. Also es ist dann vielleicht auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, so ein Heiler-Phänomen, das man da hat. Und deshalb macht mir der Job Spaß.
Ja, klingt auch so. Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden? was anderes, was wir nicht angesprochen haben. Ansonsten danke ich dir für das Gespräch.
Ich denke, wir haben das Thema jetzt relativ, also in der Form jetzt relativ umfassend angerissen und ich freue mich einfach, dass ich das machen konnte, auch in dem Format jetzt für mich das erste Mal in so einem Interview-Podcast-Format. Und ich möchte es auch gerne kurz halten, weil ich weiß, dass die Leute eben so ja 20 Minuten, 30 Minuten mal Zeit haben.
Ja.
Aber 40 Minuten hört sich vielleicht jemand schon nicht mehr so gerne an. Und ansonsten kann ich einfach nur noch darauf hinweisen, wer Interesse hat, kann gerne bei uns auf der Website vorbeischauen, www.setzwein.com.
Ja.
Wir haben auch einen Blog, wo man sich eben auch diese Geschichten, auch theoretische Geschichten zu Atmosphären, zu Komplexität, zu agilen Projektmanagement, wo man sich da kleine Weisheiten in Anführungsstrichen abholen kann. Auch da achten wir vom Format her drauf, dass es nicht mehr als eine Seite ist, die man eben mal so nebenbei durchlesen kann. Ja, und ich denke, wenn das jetzt eine Anregung ist für jemanden, sich mit dem Thema auch ein bisschen auseinanderzusetzen, kann er auch gern per E-Mail dann mit mir in Kontakt treten und ich freue mich drauf.
Gut, das Buch sei allen empfohlen, die Webseite und der Blog. Herzlichen Dank, Christian.
Okay, danke, Frank.